NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Was tun, wenn der Kinderwunsch sich nicht erfüllt? Oder wenn Frau im passenden Alter nicht den passenden Partner fand? In etlichen Staaten, einschließlich Israel, sind dazu eine Menge moderner Dienstleistungen im Angebot, wie Eizellenspende oder Leihmutterschaft, beides in Deutschland verboten. Der holländische Rabbiner Raphael Evers, Richter beim Europäischen Rabbinatsgericht und Gemeinderabbiner in Düsseldorf, hat dazu einen interessanten Artikel in der Jüdischen Allgemeinen veröffentlicht. Darin weist er mit einem Augenzwinkern darauf hin, dass die jüdische Stammmutter Sarah nach der biblischen Überlieferung bereits 90 war, als sie ihrem Mann Abraham den Sohn Yitzhak, zu Deutsch Isaak, gebar. Es schiene, als nähmen sich immer mehr Frauen daran ein Beispiel. Und in der Tat liest man immer häufiger, dass eine Frau im Alter von mehr als 60 Jahren ein Kind oder auch gleich Zwillinge oder Drillinge geboren hat. Die Reproduktionsmedizin macht's möglich. Ist eine solche Überwindung natürlicher Grenzen sinnvoll? Christlich geprägte Kulturen neigen dazu, Reproduktionsmedizin als einen Eingriff entweder in das Wirken Gottes oder jedenfalls in naturgegebenes Schicksal zu sehen. Das Judentum, gerade auch das orthodoxe Judentum, scheint da sehr viel tabuloser zu sein. Rabbiner Evers, wie ist Ihr Ansatz?
Mein Ansatz ist die Bibel. Es steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, etwas über Heilungen. Gott hat uns damit mit dem hebräischen Text Verapo Yerapé beauftragt, heilend zu handeln und das auch bei Problemen mit der Fruchtbarkeit. Ein medizinischer Eingriff an sich stellt keine Einmischung in Gottes Leitung der Welt dar. Sie müssen wissen, dass Kinder bekommen im Judentum als sehr wichtig erachtet wird. Pru Urvu, sagt die Bibel in Hebräisch, seid fruchtbar und mehret euch. Und so sind auch die Einzelspende und die Leihmutterschaft, die in Deutschland jetzt verboten sind, in Israel erlaubt. Israel hat weltweit die größte Dichte an Kliniken zur Behandlung von Unfruchtbarkeit.
Gerade in Deutschland gibt es ja im Zusammenhang von künstlicher Befruchtung immer wieder harte Diskussionen über Präimplantationsdiagnostik, weil die Sorge besteht, man könnte anfangen, Menschen zu züchten. Also besonders schöne oder blonde oder besonders kluge. Was sagt das Judentum dazu?
Ich habe nichts gegen besonders schöne oder blonde oder besonders kluge Kinder. Aber ich verstehe die Sorge und kenne die Diskussionen über Präimplantationsdiagnostik. Aber wichtig ist zu wissen, dass laut das Judentum alles, was noch im Reagenzglas ist und noch nicht in den Mutterleib eingesetzt ist, noch nicht als Leben gilt und deshalb nicht so schützenswert ist, wie zum Beispiel ein Embryo. Übrigens, in Israel scheint die Sorge, man könnte Eugenik betreiben, nicht so groß zu sein.
Sie schreiben, dass bei aller Offenheit gegenüber der Reproduktionsmedizin Rabbiner eine künstliche Befruchtung mit dem Sperma eines Spenders in der Regel ablehnen. Weshalb? Welche Probleme sehen Sie?
Entschuldigung, es ist nicht wahr. Wir lehnen künstliche Befruchtung mit dem Sperma eines Spenders nicht vollständig ab, aber nützen das lieber nicht. Unsere Sorgen haben damit zu tun, dass die Identität des Spenders in der Regel geheim gehalten wird. Es gilt als Problem, dass das Kind seinen Vater nicht kennt. Das kann ein großes psychisches Problem werden. Und ein zweiter Punkt ist Inzest. Das Kind könnte als Erwachsener versehentlich Halbgeschwister heiraten, das vom selben Samenspender abstammt, und das wäre Inzest. Inzest, wie Sie wissen, birgt große gesundheitliche Risiken für die Kinder der Halbgeschwister. Wegen der Inzestgefahr darf auch ein Kind später niemals jemanden heiraten, der von demselben Eizellenspenderin abstammt.
Herr Rabbiner Evers, wenn das Judentum so viel mehr reproduktionsmedizinische Eingriffe zulässt, als es hier zum Beispiel in Deutschland üblich ist, haben Sie nicht die Sorge, dass es für die Familien wirklich ein großes Problem gibt, wenn zum Beispiel Eltern dann 80 sind, wenn das Kind in die Pubertät kommt und sie dem eigentlich dann überhaupt nicht mehr gewachsen sind? Was sagen Sie dazu?
Ja, ich verstehe Sorgen, ob ältere Eltern gute Erzieher sind, aber manche Kinderpsychologen reagieren zurückhaltend auf die Frage. Aber Studien haben ergeben, dass keine größeren Probleme zu erwarten sind, weil manchmal kümmert sich ein gut funktionierendes Familiennetzwerk um die Kinder, falls die Mutter oder auch der Vater ausfallen sollten. Abschließend will ich noch sagen, dass Eltern eine biblische Verpflichtung haben, um Kinder in die Welt zu setzen. Auch wenn die spät erfolgen sollen, bleibt jedes einzelne Menschenleben eine gute Entscheidung. Eines steht jedoch fest. Nach dem jüdischen Religionsgesetz ist niemand verpflichtet, irgendwelche künstlichen Eingriffe zu unternehmen, um Kinder zu bekommen. Die Alternative zum Beispiel könnte eine Adoption sein.
Das war Raphael Evers, Richter beim Europäischen Rabbinatsgericht und Gemeinderabbiner in Düsseldorf zu ethischen Fragen der Reproduktionsmedizin. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Aharon Ranbernikowski aus Mainz den Wochenabschnitt der Tora, der fünf Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst geht es um eine neu aufgelegte historische Graphic Novel, ein Vertrag mit Gott von Will Eisner. Er wirkte stilbildend für viele Comic-Künstler und gilt als Erfinder der Graphic Novel, also des illustrierten Romans. In diesem Jahr wäre der Zeichner 100 Jahre alt geworden. Er wuchs auf in New York als Sohn jüdischer Immigranten und er zeichnete von Kindesbeinen an. Die Stadt prägte ihn. 1978 führte Will Eisner den Begriff Graphic Novel ein und begründete damit ein gänzlich neues literarisches Genre. Seit fast 30 Jahren wird der Eisner Award verliehen, die wichtigste Auszeichnung der US-amerikanischen Comicbranche. Anlässlich des 100. Geburtstags von Will Eisner hat der Carlsen Verlag seine erste Graphic Novel in einer Jubiläumsausgabe neu aufgelegt. Hören Sie Andrea Schwitzer über Ein Vertrag mit Gott, Mietshausgeschichten. Sie spielen in den 1920er Jahren.
Dropsy Avenue, Haus Nummer 55, New York.
Den ganzen Tag fiel strömender Regen gnadenlos auf die Bronx. Die Gullis konnten die Fluten nicht mehr fassen und das Wasser stieg bis über die Bordsteine.
Ein Mann wartet durch seine Wohnstraße, die einem Bach gleicht, den Kopf tief gesenkt, kein Regenschirm.
Diese Sintflut, es konnten nur die Tränen von 10.000 weinenden Engeln sein.
Der Mann nähert sich der Haustüre. Dabei scheint das Wasser aus den Buchseiten zu tropfen. Es ist, als ob der Regen sich auch über den Leser ergießen würde, an diesem Tag, an dem der Mann seine Tochter zu Grabe getragen hat.
Können Sie ein bisschen was zur Stärkung brauchen, Mr. Hirsch? Wie wär's mit einem Teller Suppe? Wird Ihnen gut tun nach der Beerdigung und allem.
So beginnt die Geschichte von Frim Hirsch, einem Russen, der Judenverfolgung in seiner Heimat entkommen konnte und als frommer, gläubiger Mann in New York ein neues Zuhause gefunden hat. Auf seiner Flucht als Jugendlicher machte er einen Vertrag mit Gott, schrieb ihn auf einen Stein und hielt diesen Vertrag ein, bis zu jenem Tag, da Gott ihm seine Tochter nahm. Es war Gott, der den Vertrag gebrochen hatte.
Dies ist die Geschichte eines Martyriums, das ich selbst durchlitten habe. 8 Jahre vor Erscheinen von »Ein Vertrag mit Gott« war meine einzige Tochter Alice an Leukämie gestorben. Meine Trauer war noch immer unverarbeitet. Ich musste mir meinen Zorn auf einen Gott austreiben, der mein Vertrauen in ihn in meinen Augen verraten und meine geliebte 16-jährige Tochter aus dem Leben gerissen und sie um ihre Zukunft gebracht hatte.
So schreibt Will Eisner im Vorwort zur Graphic Novel. Ein Vorwort, das viel über den Zeichner verrät. Etwa, warum er welche Geschichten erzählt und welche der Protagonisten autobiografisch zu lesen sind. Eichners Mutter war Rumänin, der Vater Österreicher. Beide jüdisch, er ein Bühnenbildmaler beim jüdischen Theater. Der kleine Will verkaufte Zeitungen, um für die Familie etwas dazu zu verdienen. Seinen ersten Comic veröffentlichte er in einer Schülerzeitung. Er thematisierte darin die Armut in der Bronx, dort, wo er selbst aufgewachsen ist, in einem mehrstöckigen Mietshaus, wo die Menschen, vorwiegend Immigranten, von einem besseren Leben träumten und versuchten, sich in der neuen Welt einen Platz zu erkämpfen.
Durch die Hausflure quollen die dichten Schwaden der Essensgerüche aus den Kochtöpfen, die Wortschwalle lautstarker Streitereien und das dünne Jammern der Grammophone.
Hier wussten alle alles. Kaum Privatsphäre, keine Anonymität.
Die Dropsy Avenue, diese fiktive Bühne, auf der meine Vergangenheit und meine Fantasie aufeinandertreffen, hat eine Geschichte, wie sie beispielhaft für viele Straßen in der Bronx ist. Wie ihre Bewohner hat sie ein stürmisches Leben geführt. Doch war ihr immer auch jener unauslöschbare Instinkt eigen, sich zu behaupten und nicht unterzugehen.
Eisners illustrierte Kurzgeschichten erzählen von den menschlichen Dramen, vom unsympathischen, vom Schicksal gebeutelten Hausmeister, vom Straßensänger, der wie viele andere in den engen Hinterhöfen der Mietshäuser aus dem Stegreif musizierte, von Geldnot, Alkoholmissbrauch, Verrat und Sex. Die Gesichter der Männer sind knorrig, die Körper der Frauen üppig, allesamt Charakterköpfe, die meisten jüdisch. Sie ziehen den Leser mit ihren ausdrucksstarken, zuweilen dramatisch anmutenden Gefühlsregungen regelrecht in die Erzählungen hinein. Man fühlt sich dem Geschehen schnell sehr nah. Die Geschichten sind in Schwarz-Weiß gehalten. Eisner beherrscht das Spiel mit Licht und Schatten perfekt. Und so findet man sich unweigerlich wieder im jüdischen Mietshausmilieu der 1920er und 30er Jahre.
Die Graphic Novel »Ein Vertrag mit Gott – Mietshausgeschichten« von Will Eisner ist im Carlsen Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Andrea Schwitzer stellte sie vor. Und das war unsere Sendung »Shabbat Shalom« mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranvernikowski aus Mainz.
An diesem Schabbat wird in den Synagogen der Wochenabschnitt Be'ha'alotcha vorgetragen. Wir befinden uns dann im vierten Buch Mose. Beginnen wird der Wochenabschnitt mit dem Gebot des Anzündens des goldenen Tempelleuchters, der sogenannten Menorah. Aaron, der Hohepriester, soll die Menorah jeden Tag anzünden. Später einmal werden dies seine Nachfolger, die jüdischen Priester im Jerusalemer Tempel, ebenso tun. Die Tempeldiener hatten dann darauf zu achten, dass die sieben Lichter des Tempelleuchters alle zu leuchten haben. Es folgen noch andere Themen im Wochenabschnitt Be'ha'alotcha. So zum Beispiel das Gesetz des nachzuholenden Pessachopfers. Zu biblischen Zeiten musste das jüdische Volk am Pessachfeiertag nach Jerusalem pilgern und dort im Tempel das Überschreitungsopfer, genannt auch Pessach, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten darbringen. Die Voraussetzung für die Darbringung dieses Opfers, erzählt die Tora, war die rituelle Reinheit seines Darbringers. Wenn nun aber jemand aufgrund einer plötzlich auftretenden Unreinheit nicht in der Lage war, das Opfer zeitgerecht darzubringen, so bekam er eine zweite Chance, einen zweiten Termin. Er konnte sein Pessachopfer einen Monat später darbringen. Für ihn galten die gleichen Vorschriften wie für diejenigen, die das Opfer zur richtigen Zeit gebracht hatten. Auch er musste auf Reinheitsvorschriften achten. Ebenso wie alle anderen musste er sein Opfer mit ungesäuerten Broten, den sogenannten Matzen, und mit Bitterkraut essen. Hier sehen wir die Wichtigkeit, ja die Dringlichkeit jenes Opferrituals. Keine andere Opferdarbringung außer Pessach konnte zu einem späteren Termin nachgeholt werden. Kehren wir aber zum Anfang des Wochenabschnittes zurück, zum Gebot des Lichtzündens durch die Priester im Tempel. Einer der berühmtesten Kommentatoren der Tora war Rashi, der übrigens viele Jahre in der Stadt Worms die hebräisch-jüdischen Schriften gelernt und gelehrt hat. Rashi macht in seinem Tora-Kommentar darauf aufmerksam, dass im vorherigen Wochenabschnitt der letzten Woche die Priester als einziger Stamm an der feierlichen Einweihung des ersten Wüstentempels gar nicht beteiligt waren. Und nun beginnt unser Wochenabschnitt mit eben diesen vernachlässigten Priestern und siehe da, sie alleine haben plötzlich das Recht und die Pflicht, den Tempelleuchter zu zünden. Rashi erklärt den Zusammenhang dann so. Aaron, der Hohepriester, war traurig darüber, dass weder er noch sein Priesterstamm an den Einsetzungsopfern bei der Einweihung des Mischkans teilnehmen durften. Also sprach Gott zu ihm und vertraute ihm und seinem Stamm das Gebot des Lichtzündens an, das nach Rashi größer und wichtiger ist. Aber auch diese Erklärung von Rashi wirft doch Fragen auf. Denn warum soll die Wichtigkeit des Tempelleuchters größer sein als die eines Einsetzungsopfers zu Ehren der Einweihung eines Tempels? Andere Tora-Kommentatoren haben diese Frage daher so beantwortet. Die Tora wollte mit dem Gebot des priesterlichen Lichtzündens etwas prophezeien. Und zwar das Wunder von Chanukka im historisch späteren hellenistischen Zeitalter. Jahrhunderte später werden die Priester nämlich diejenigen sein, die den Jerusalemer Tempel befreien und neu einweihen werden, nachdem die Hellenisten ihn jahrzehntelang besetzt haben werden. Die Priester werden dann den Leuchter im Tempel anzünden und dieses Licht wird das Wunder jener historischen Tempeleinweihung, die wir im Judentum Chanukka nennen, manifestieren. Dieses Wunder wird eine wirklich große Bedeutung für das Judentum haben, denn es wird die Israeliten wieder zu ihrem befreiten Tempel zurückführen. Die Tora nimmt also die Wundergeschichte von Chanukka durch eine versteckte Botschaft vorweg. Übrigens, das Lichterfest Chanukka wird bis heute, jedes Jahr, feierlich begangen. Interessanterweise fällt Chanukka meistens mit einem anderen Lichterfest zusammen, nämlich mit Weihnachten.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranwernikowski aus Mainz.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.